Wie die Klimakrise den Planeten verändert, das sehen wir alle ja an vielen, vielen Orten. Aber kaum wo wird's jetzt schon für das Auge so deutlich wie im ganz abgelegenen Nordwesten der USA. Wir blicken nämlich heute im Spektrum-Podcast ins nördliche Alaska.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Bäche und Flüsse, die sind ja seit jeher auch immer irgendwie so eine Lebensader für uns Menschen gewesen. Aus denen haben schon unsere Vorfahren Wasser und Nahrung geholt und wir tun das ja heute vielerorts auch noch. Nur, wir haben das Wasser in den Flüssen über die Zeit auch mehr und mehr verschmutzt. Jeder kennt ja diese Fotos von dreckigen Flüssen in zum Beispiel großen Metropolen oder von toten Fischen, die da treiben, weil irgendwo eine Fabrik giftiges Abwasser zum Beispiel eingeleitet hat. Sieht man immer wieder, aber ganz weit weg von der Zivilisation. Da sind die Flüsse ja eigentlich noch sauber, könnte man denken. Aber das ist leider auch nicht so. Ausgerechnet im ganz entlegenen Norden Alaskas, wo die Natur noch nahezu unberührt ist, da beobachten Naturschützerinnen und Forscher derzeit mit Sorge ein Phänomen, nämlich Flüsse, die sich orange-rot verfärben. Und was es damit auf sich hat, das hat sich Spektrum der Wissenschaft für die aktuelle Ausgabe angeschaut. Und mein Gast heute ist Spektrum-Redakteurin Verena Tang. Hallo Verena.
Hallo Marc.
Ja, Verena, verorte uns doch vielleicht erstmal, wo genau bewegen wir uns jetzt in dieser Geschichte geografisch und wie sieht's dort aus?
Ja, Marc, der Autor von diesem Stück, der nimmt uns mit auf eine Reise in den Kobuk Valley Genannter Nationalpark und der befindet sich, wie du gesagt hast, ganz im Norden von Alaska. Ist also wirklich weit ab der Zivilisation, 40 Kilometer nördlich des Polarkreises befinden wir uns und hier ist eben dieser 7000 Quadratkilometer große Nationalpark. Keine Straßen, keine Infrastruktur. Der Autor war 6 Tage dort und er schreibt auch von der unberührten Natur und von der ursprünglichen Landschaft, die man dort antreffen kann. Da sind auch Luftbilder in unserem Magazin drin. Da sieht man wirklich grüne Berge, kleine Büsche. Also es sieht alles sehr idyllisch aus.
Ja, der Autor, den du erwähnst, Alec Loon ist das, der schreibt bei euch diesen Artikel, ist Wissenschaftsjournalist und ja, aus den USA und hat eben den Norden Alaskas da besucht und das kann man bei euch miterleben im Magazin und wir wollen das auch hier so ein bisschen nachvollziehen, denn wir haben diese Naturidylle, die du gerade beschrieben hast und in dieser passiert jetzt was ganz Merkwürdiges. Man kann sich da im Spektrum Magazin wirklich auch beeindruckende Fotos von anschauen. Es ist echt krass, man kann das wirklich so sagen, diese Flüsse sehen aus, als würden sie regelrecht vor sich hin rosten. Also sie werden richtig, richtig tief orange-rot. Was passiert denn da?
Genau, wie du gesagt hast. Also das ist nicht so ein kleines bisschen orange-braun oder schlammig, sondern das ist wirklich leuchtend orange, was einem hier entgegenstarrt. Und diese Bäche oder Flüsse, die zerschneiden wirklich diese grüne Landschaft. Und wie du schon gesagt hast, es sieht aus, als würde es vor sich hin rosten. Und das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Denn was in diesen Flüssen eben drin ist, ist sehr viel oxidiertes, gelöstes Eisen. Und das färbt die Flüsse eben so orange-rot. Solche Bilder kennt man eigentlich eher so aus, ich sag mal, von so Minenunglücken, wo Minenabwässer, die sich so in leuchtenden Farben verfärben und so weiter. Die Prozesse, das werden wir später erfahren, die sind denen auch gar nicht so unähnlich. Und was eben krass ist, ist, dass diese Flüsse eben mit Eisen voll sind, dass auch kaum Sauerstoff noch zum Teil dort enthalten ist und dass sie auch sauer werden.
Und wenn man sowas sieht, würde ich persönlich ja eigentlich immer erstmal davon ausgehen, dass der Mensch was damit zu tun hat. Und tatsächlich ist da auch so eine Zinkmine in der Nähe, wo das passiert mit den Flüssen. Aber ihr schreibt, die hat wohl nur am Rande erstmal was damit zu tun.
Ja, diese Zinkmine, die ist mir auf der Karte auch gleich ins Auge gestochen und dann habe ich auch erst gedacht, na, vielleicht ist es ja doch nicht so ursprünglich da oben, vielleicht hat die Mine ja was damit zu tun, aber es ist tatsächlich nicht so. Das Ganze passiert schon aufgrund von menschlichem Einfluss, aber eben ganz anders, als man es vermuten würde. Vielleicht ganz kurz zu dieser Zinkmine, die ist die Red Dog Mine, die ist dort oben in diesem Nationalpark seit 1989, eine der größeren Zinkminen auf der Welt. Die Flüsse entspringen dort aber viel weiter oben. Die entspringen in den Bergen und die verfärben sich bereits rot und rostrot und rostorange, bevor sie in diese Mine ankommen. Und die Mine ist also nicht der Grund. Das haben die Wissenschaftler auch noch auf andere Weise ermittelt. Auf jeden Fall ist es so, die Mine ist natürlich aus einem bestimmten Grund dort. Die Mine ist dort, weil es eben entsprechende Metalle gibt, die man dort abbauen möchte. Tatsächlich ist man erst darauf aufmerksam geworden, dass dort Metalle vorhanden sind, weil in den 60er Jahren wohl ein Buschpilot, der darüber geflogen ist, gesehen hat, wie sich vereinzelt Ströme so komisch orange gefärbt hatten. Und dann hat man damals gesagt, ah, guck mal, da sind doch sicher Metalle im Boden. Und daraufhin wurde diese Mine errichtet. Das Phänomen dieser orangenen Flüsse wurde also schon ganz, ganz, ganz vereinzelt früher ab und zu mal beobachtet, aber eben nicht so krass wie heute. Also heute ist es wirklich flächendeckend und in einem sehr, sehr großen Ausmaß. Also ich glaube, 75% der Flüsse sind schon davon betroffen dort.
Und was es bedeutet, wenn sich diese Flüsse so einfärben, darauf gehen wir gleich auch noch ein bisschen ein. Lass uns erstmal auf die grundlegenden Ursachen schauen. Also Forscherinnen und Forscher sind sich jetzt schon relativ einig, dass der Klimawandel, was mit dem Rosten in Anführungszeichen dieser Flüsse zu tun hat. Inwiefern wirkt er sich hier denn aus?
Ja, dieses ganze Gebiet dort oben ist ein Permafrostgebiet. Ja. Das heißt, der Boden unter diesem Gebiet ist ganzjährig gefroren. Und das eben seit vielen, vielen tausend Jahren, seit der letzten Eiszeit. Wenn jetzt natürlich das Klima wärmer wird und sich die Erde erwärmt, dann erwärmt sich auch der Boden und dann taut der Permafrost. Das sind Dinge, die beobachten wir überall auf der Nordhalbkugel, in Sibirien, eben auch jetzt in Alaska und so weiter. Also der Permafrost taut. Dieser Permafrost, der bedeckt da oben in Norden Alaskas tatsächlich die gesamte Fläche, so kann man das eigentlich sagen. Im südlichen Alaska kommt er nur stellenweise vor. Auf jeden Fall ist es quasi eine Bodenschicht, in der sehr, sehr viel organisches Material konserviert ist. Und eben weil die Temperaturen so gering sind und weil die Temperaturen so tief sind, wird dort nichts abgebaut. Ne? Also das zersetzt sich nicht. Also du kannst dir das vorstellen wie eine riesige Tiefkühltruhe, wenn man das damit vergleichen möchte. Jetzt ist es eben so, der Permafrost fängt an zu tauen, weil sich die Erde erwärmt. Und da passieren viele verschiedene Dinge. Man kennt so diese Bilder, glaube ich, wo von Permafrostgebieten, wo sich auf einmal der Boden absenkt, ne? Wo der absackt und so weiter, wo dann ganze Landschaften auseinandergerissen werden. Hier oben passieren eben jetzt noch ein paar andere Dinge, aber vielleicht noch mal kurz zum Permafrost zurück. Die Erde erwärmt sich ja nicht überall gleich schnell. Es ist tatsächlich so, dass sich die arktischen Gebiete viel, viel schneller erwärmen als der Rest der Erdkugel. Mittlerweile weiß man, dass es ungefähr dreimal so schnell dort wärmer wird. Und krasserweise hat dieser Nationalpark sich seit 2006 um 2,6 Grad erwärmt. Also das ist Wahnsinn, ne? Das ist wirklich viel. Also wir sprechen weltweit davon, die Erderwärmung auf 1,5 bis eventuell 2 Grad zu begrenzen. Und es hat sich, sagen wir mal, seit 2006 schon dieser Nationalpark um 2,6 Grad erwärmt. Also dort schreitet das Ganze sozusagen im Schnellschritt voran. Bis zum Jahr 2100 erwartet man eben, dass es noch viel, viel wärmer wird. Der Boden wird warm, dieser Permafrost taut. Und dadurch setzen sich eben ganz neue Prozesse in Gang, die jetzt jahrtausendelang stillstanden. Und das ist eben auch der Grund dafür, dass sich die Flüsse jetzt orange färben.
Ja, lass uns da nochmal ein bisschen genauer vielleicht darauf eingehen. Also grundlegendes Problem sind diese auftauenden Permafrostböden. Du hast gesagt, also quasi die Gefriertruhe taut auf und das auch noch Klimawandel im Schnelldurchlauf. Also sehr, sehr schnell in den letzten, du hast gesagt 2006 bis heute, das sind knapp 20 Jahre, 2,6 ja. Grad. Das ist natürlich wirklich eine Menge. Was bedeutet es denn genau, wenn dieser Boden auftaut und was sind die Folgen für die Flüsse?
Also grundsätzlich passiert einfach Folgendes, dadurch, dass der Permafrostboden taut, löst sich eben Eisen, das bisher im Gestein, im Boden drin ist, wird in die Flüsse transportiert und dadurch färben sie sich eben so orange. Das ist so mal ganz grundlegend, die Basics. Aber was da jetzt ganz genau passiert und auf welche Mechanismen dafür verantwortlich sind, da gibt es jetzt eben zwei Hypothesen, die beide erklären könnten, wie das funktioniert. Und die Wissenschaftler, die hier unterwegs waren in diesem Gebiet, die haben es überall Proben genommen, haben alles Mögliche angeschaut, pH-Werte gemessen, haben Lebewesen untersucht und so weiter. Und die haben eben Belege für beide Hypothesen gefunden. Das heißt, vermutlich sind hier zwei verschiedene Prozesse im Gang, die einfach beide dieses Rosten der Flüsse vorantreiben.
Welche sind das denn? Welche zwei unterschiedlichen Thesen gibt es denn da?
Zum einen, die nennt sich die Feuchtgebietshypothese. Da nimmt man einfach an, dass Mikroben, die im Boden sind, jetzt Minerale zersetzen und dabei das Eisen reduzieren. Da muss man einfach im Kopf haben, bisher war dieser Boden gefroren. Da haben eben keine Mikroben irgendwas abgebaut, sondern diese ganzen Prozesse, die standen eben still. Und dadurch, dass die jetzt aber langsam auftauen, kommen diese Zersetzungsprozesse eben wieder in Gang. Das heißt, die Mikroben werden wieder aktiv, zersetzen die Minerale, die da sind und reduzieren das Eisen. Also dazu muss man wissen, das Eisen in dem Boden dort, das ist Eisen 3 plus, wenn man das einfach mal so als chemisches, wenn man chemisch spricht, dreifach oxidiert. Und die reduzieren das zu zweiwertigem Eisen. Man kann sich vielleicht merken, dreiwertiges Eisen ist braunrot und zweiwertiges ist eher so graugrün. Genau, das reduzierte Eisen löst sich in Wasser, im Gegensatz zu dem oxidierten Eisen. Also das Grundwasser transportiert das Ganze dann in die Flüsse. Und dort ist es aber so, jeder intakte Fluss transportiert ja viel Sauerstoff mit sich. Und dieser Sauerstoff oxidiert dieses reduzierte Eisen jetzt wieder und macht es wieder rot, beziehungsweise braunrot. Ne? Also ich habe quasi Rost erzeugt und das fällt dann in diesem Fluss aus. Also man kann dann eben so einen braun-roten Schlons dort finden, hat diese orangen Ablagerungen auch auf dem Flussbett und so weiter. Also das ist quasi die Hypothese. Ich habe Mikroben, die da schon lange drin sind, die jetzt eben wieder aktiviert werden. Das ist auch gar nicht so weit hergeholt. Also es gab auch so ein also dass generell Mikroben wieder aktiviert werden nach Jahrtausenden. Da gab es vor Jahren so einen ganz bekannten Milzbrandfall. In Sibirien war das, glaube ich, wo ein Junge gestorben ist von wieder aktivierten Milzbranderregern, die eben im Permafrost einkonserviert waren. Ne? Also solche Sachen passieren tatsächlich. Genau, also das ist die eine Hypothese, aber es gibt noch eine andere Erklärung. Die ist quasi ähnlich dem, was in manchen Minen vor sich geht. Also das sind wir wieder bei den Minen. Dort gibt es ein Phänomen, das nennt sich saurer Haldenabfluss. Die Erzlagerstätten, die hier von denen wir hier sprechen in Alaska, die sind reich an Pyrit. Na, das sind Verbindungen aus, da ist viel Eisen und Schwefel drin. Und bei Kontakt mit Sauerstoff und Wasser, also passiert Folgendes. Also der Schwefel verbindet sich mit Sauerstoff und Wasserstoff zu Schwefelsäure und das Eisen wird oxidiert. Das heißt, ich habe wieder Eisen, das oxidiert wird, gleichzeitig habe ich aber eine Säure. Warum passiert das jetzt? Man kann sich den Permafrost vielleicht so vorstellen wie so einen großen Deckel aus Eis, der jetzt einfach mal aufgemacht wird. Auf einmal kommt jetzt wieder das ganze Gestein, das eben Jahrtausende lang von Eis bedeckt war, mit Grundwasser in Kontakt, mit sauerstoffreichem Wasser. Die Flüsse waschen quasi selbst das Eisen jetzt aus dem Gestein. Das heißt, ich habe Schwefelsäure, oxidiere das Eisen. Das ist natürlich dann saures Sickerwasser, das transportiert das ganze Eisen dann weiter. Denn das oxidierte Eisen ist in sauren, da kann sich das lösen, im Gegensatz zum alkalischen oder einem Fluss, wie er normalerweise wäre. Auf jeden Fall, wenn dieses Wasser dann in den Fluss kommt, dann fällt das Ganze als Rost wieder aus, weil der Fluss eben nicht so sauer ist wie dieses Sickerwasser, das wir eben im Boden dann haben. Tatsächlich haben auch die Ureinwohner Alaskas solche Phänomene schon früher ab und zu mal beobachtet. Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also dieses, dass sich vereinzelt mal ein Fluss so orange färbt oder rot färbt, das kam früher auch schon vor. Und zwar war das oft, wenn die Jahre sehr warm waren. Das spricht also auch dafür, dass man das eben jetzt einfach in großem Stil beobachtet, was früher also halt einfach nur sehr, sehr, sehr vereinzelt auftrat und deswegen kein Problem war.
Also wir haben unterschiedliche Thesen, zwei an der Zahl dazu, wie diese Flüsse rostrot werden. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich das Problem damit? Also wenn diese Flüsse in Anführungszeichen rosten, was sind denn die Folgen?
Ja, die Folgen sind ganz gravierend. Denn also zum einen mal habe ich einen hohen Metallgehalt im Fluss. Das ist schlecht für alle Lebewesen, die dort sind. Also es fängt ganz am Anfang der Nahrungskette an. Wirbellose Tiere sterben in diesen metallbelasteten Flüssen. Das heißt, ich habe auch keine Nahrung mehr für andere Tiere, für Fische und so weiter. Keine Fische im Wasser. Ich habe ein eisenbedecktes Bachbett. Da ersticken auch die Fischeier. Die sterben auch. Dazu kommt natürlich saures Wasser. Ist auch nicht so gut für die Organismen. Ne? Also die sind ja auch empfindlich, was den pH-Wert angeht. Das heißt, die Fische sind dort unter Stress oder überleben vielleicht auch nicht lang. Es kommt natürlich darauf an, wie sauer das Ganze ist. Werden zumindest auf lange Sicht krank. Und da Sauerstoff fehlt in diesen Flüssen ja auch. Ne? Also ich habe also drei verschiedene Sachen. Ich habe wenig Sauerstoff, ich habe Säure und ich habe eben diesen hohen Metallgehalt. Und das ist für das ganze Ökosystem total fatal. Das beschreibt der Autor auch an einer Stelle sehr eindrücklich. Die Forscher dort, die haben einfach versucht, Fische zu fangen, um dann auch Proben zu nehmen und so weiter. Aber sie haben einfach tagelang keine Fische gefunden. Das muss man sich mal vorstellen, dass in so einem eigentlich ursprünglichen Gebiet, und an einer Stelle schreibt er auch, der Himmel war komplett frei von Vögeln. Ne? Also da brechen ganze Ökosysteme zusammen. Das ist unglaublich.
Ja, es ist Wahnsinn. Und man kann sich wirklich auch die Bilder im Spektrum Magazin dazu mal anschauen. Da sind nämlich nicht nur Flüsse zu sehen, die sehr lebensfeindlich wirken und es ja offensichtlich auch sind, wie quasi die Leute, die da vor Ort waren, ja gesehen haben und du auch hier beschreibst. Man sieht auch in der Landschaft richtige, ich würde fast sagen, Wunden. Und das hat wohl auch was mit dieser Säure zu tun.
Ja, das ist wirklich krass. Also wenn man sich so ein Luftbild vorstellt von einer, sage ich mal, einem Wald, der, also, oder eine Landschaft, die grün ist und in der Mitte hat es irgendwo gebrannt, na, da ist da rumherum alles schwarz. Und jetzt stellt man sich vor, dass da eben noch so ein orangenes Rinnsal durchfließt, durch diese schwarze Brandnarbe. So sieht es aus, ne? wo dieses saure Wasser durchgekommen ist. Und es sieht wirklich so ein bisschen wie so ein Waldbrand aus, ne? Wenn man das Orange so ein bisschen wie Feuer aussieht. Aber das Krasse ist, dass das ja eigentlich quasi keine Brandmale sind, sondern im Endeffekt Verätzungen, ne? Ja, die Wissenschaftler sind da auch natürlich ausgiebig hingegangen, haben diese Sachen beprobt und an ein, zwei Stellen, da waren wirklich die pH-Werte von diesem Wasser, das durch diese Brandwunden noch gesickert ist, so bei 2,953. Das ist so sauer wie Essig, ne? Da kann, ehrlich gesagt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da noch Großfische überleben können. Also dieser Säuregehalt ist zum Teil wirklich extrem. Das ist natürlich nicht überall so extrem, aber man sieht einfach, es bleibt nicht nur bei den Flüssen, sondern es zerstört eben dort die ganze Landschaft. Und das ist schon sehr, sehr eindrücklich.
Ja, und die Folgen für Umwelt und Natur, die hast du gerade beschrieben. Für die Ökosysteme ist das ja mit drastischen Auswirkungen verbunden. Mit Sterben ist das verbunden. Wie ist es denn mit den Menschen? Leben dort überhaupt so weit nördlich noch Leute, die davon betroffen sind? Oder ist das zu weit abgelegen? Und wenn ja, wie leben diese Menschen dort?
Ja, also es ist schon weit abgelegen, aber natürlich gibt es dort auch Dörfer und dort leben auch viele Ureinwohner noch von Alaska. Zum Beispiel, es gibt zwei große Ströme, die von dieser Bergkette, um die es da geht, ins Meer fließen. Im Endeffekt in die großen Ströme fließen eben auch diese ganzen Bergbächlein hinein. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Wulik River nehmen, der fließt dann irgendwann in den Arktischen Ozean. Und an der Küste gibt es ein Dorf, das hat ungefähr 400 Einwohner, so grob, das heißt Kivalina. Und die Leute zapfen ihr Wasser dort vom Fluss. Also man muss sich auch vorstellen, die haben dort tatsächlich, ich sage, Infrastruktur gibt es dort wenig, ne? Die haben kein fließend Wasser. Die holen ihr Wasser von der Zapfstelle, von diesem Fluss, und die sind also darauf angewiesen, dass das sauber ist. Ne? Die sind auch auf den Fisch angewiesen. Da gibt es ganz spezielle Fische, die dort, für die die Gegend auch ganz bekannt ist, Dolly-Wadenforelle heißen die. Und die sind sehr zentral in der Kultur und eben auch in der Lebensmittelversorgung der Leute dort. Und dieser Fisch verbringt fast sein ganzes Leben im Fluss. Und deswegen ist er natürlich extrem gefährdet, wenn diese Flüsse sich jetzt so drastisch verändern. Also da hat man auch schon gesehen in den letzten Jahren, die Fische hatten zum Teil Missbildungen. Da weiß man es natürlich auch nicht genau, woher die kommen, aber es könnte natürlich eine Folge dessen sein. Fakt ist, die Menschen sind dort schon auf den Fluss angewiesen. Also zum Teil tauschen sie zum Beispiel diese Fische auch mit anderen Ureinwohnern dann gegen Karibufleisch und so weiter. Also es ist relativ zentral für das Leben dort. Also 4/5 ihrer Lebensgrundlagen beziehen die eigentlich aus der Jagd, eben an Land und im Fluss.
Ja, und dann kann man sich vorstellen, was denn da los ist, wenn diese Flüsse eben sich so verändern. Verena, ihr nehmt uns da im Spektrum-Magazin mit und du hast es auch hier getan. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde aber abschließend gerne noch wissen, kann man denn irgendwas dagegen tun oder muss man sich jetzt einfach anschauen, quasi wie diese Flüsse da einfach zugrunde gehen?
Ja, es ist sehr schwierig, was dagegen zu tun. Also man kann ja jetzt nicht einfach den ganzen Boden wieder einfrieren, ganz salopp gesagt, oder das ganze Flusssystem abpuffern, sodass man die Säure irgendwie wieder auffängt. Das funktioniert nicht, ne? Das ist einfach in viel zu großem Stil, dass hier diese Prozesse, die hier vor sich gehen. Von daher, die einzige Sache, die man tatsächlich tun kann, ist wahrscheinlich zu versuchen, eine weitere Erwärmung zu verhindern. Ja, und ja, die Wissenschaftler, die dort eben vor Ort sind und die da auch schon teils jahrzehntelang in diesem Nationalpark unterwegs sind und den erforschen und den bereisen, die sagen auch, vielleicht wird sich das Ganze innerhalb von Jahrzehnten irgendwann wieder selbst regulieren. Ne? Aber ich meine, solange dort Eisen im Boden ist und solange dort die Flüsse fließen, wird sich, und solange der Permafrost weiterhin taut, ist es wahrscheinlich schwierig, jetzt da irgendwas zu unternehmen.
In Alaska färben sich die Flüsse orange-rot ein. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es ihnen nicht gut geht. Und den Fischen und anderen Lebewesen und Menschen um sie herum natürlich dann auch nicht. Ich empfehle, ins aktuelle Spektrum-Magazin mal reinzuschauen, weil da gibt es wirklich diese beeindruckenden Fotos, die wir hier beschrieben haben, von diesen roten Flüssen, die sich da durch eine ansonsten wirklich wunderschöne Landschaft ziehen. Und man kriegt da ein ganz gutes Gespür dafür, dass hier irgendwas gerade richtig aus dem Ruder läuft. Das Heft gibt es im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und dir, liebe Verena, sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Gerne.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen beim Spektrum Podcast, dann freuen wir uns über ein Abo oder eine positive Bewertung in eurem Podcast-Player Und natürlich freue ich mich persönlich ganz besonders, wenn ihr nächste Folge wieder dabei seid. Die gibt's wie immer kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.